the summer, yeah, it's get hotter and hotter.
We really had like weeks of high temperatures.
How mostly unprepared we are when it comes to living in our existing buildings.
Das ist Too Hot, heiße Städte, neue Wege. Eine Podcast-Serie, die wir von Contextur begleiten zur gleichnamigen Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt entwickelt haben. In drei Folgen beschäftigen wir uns mit drei Städten, Frankfurt am Main, Lepaja und Paris. Und wir klären, wie diese mit steigenden Temperaturen umgehen, jede auf ihre eigene Art und mit ihren eigenen Konflikten. Das hier ist Too Hot, Paris.
Die Ausstellung zeigt europäische Beispiele aus 13 europäischen Städten verschiedener Klimata, von der Kleinstadt bis zur Metropole. Wie reagieren Städte auf die Klimakrise? Welche Maßnahmen greifen und welche sozialen Fragen begleiten den Wandel? Kuratiert wurde die Ausstellung von Katharina Böttger, Jonas Malzahn und Matthias Schnell von Studio Zentral mit wissenschaftlicher Unterstützung der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Ihr wollt die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum selbst erleben? Dann schnell ab nach Frankfurt mit euch. Die Ausstellung läuft noch vom 20. Juni 2026 bis in den Februar 2027.
Aber jetzt kommt ihr erstmal mit uns nach Paris. Zuerst Zahlen, Daten und Fakten. Die Infos stammen aus dem Klimafragebogen der Stadt Paris. Die französische Hauptstadt zählt aktuell rund 2 Millionen Einwohnerinnen auf einer Fläche von ca. 105 Quadratkilometern. Das sind fast 15.000 Fußballfelder. Und diese Stadt wird spürbar heißer. Die Durchschnittstemperatur liegt inzwischen bei 13,5 Grad. Das klingt erstmal harmlos, ist aber etwa so, als hätte man die gesamte Stadt dauerhaft um 1,5 Grad hochgedreht im Vergleich zu den 90er Jahren. Seit der Industrialisierung sind es sogar 2,3 Grad mehr. Paris hat sich also klimatisch ein Stück Richtung Süden verschoben, könnte man sagen. Bis 2050 wird ein weiterer Anstieg von 3,4 Grad erwartet. Also die Steigerung ist erheblich. Das ist, als würde sich das heutige Pariser Klima eher wie das von Städten in Nordspanien anfühlen. Die Folgen sind bereits jetzt spürbar. Zunehmende Hitze, Wasserknappheit und steigende Luftverschmutzung. Laut einer Studie von 2023 sind Hitzewellen in Paris auch besonders gefährlich. 2019 stiegen die Temperaturen sogar auf bis zu 42,6 Grad an. Im Schnitt erlebt Paris inzwischen rund 2 Wochen im Jahr mit Temperaturen über 30 Grad, plus mehrere tropische Nächte, in denen es selbst nachts nicht mehr unter 20 Grad abkühlt. Es ist also keine echte Erholung mehr möglich, weder für den Körper noch für Gebäude. Die Stadt wird zu einer Wärmespeicherplatte. Beton, Asphalt und dichte Bebauungen halten die Hitze fest. Gleichzeitig drohen durch die Seine Hochwasser und durch Starkregen Überlastungen der Infrastruktur. Ein Blick auf die Emissionen. Rund 4,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr stößt die Stadt insgesamt aus. Und fast 3/4 davon kommen allein aus Gebäuden. Man könnte sagen, die Gebäude sind der eigentliche Schornstein der Stadt. Das Ziel ist entsprechend ambitioniert. Bis 2030 sollen die Emissionen halbiert werden. Bis 2050 will Paris sogar klimaneutral sein. Also im Prinzip von einer überhitzten Speicherstadt zu einem ausgeglichenen System werden.
Wenn ich das gerade so höre und dann auch an Paris denke, was ich so damit verbinde, dann denke ich vor allem an die immer wiederkehrende Berichterstattung im Sommer über die Hitzetoten. Da sterben ja in jedem Sommer viele 100 Personen. Und das nur in Paris. Wie wir wissen, ist ja die Hitze auch besonders gefährlich für ältere Menschen, Kinder und auch schwangere Frauen. Und die französische Gesundheitsbehörde schätzt, dass in ganz Frankreich von 2014 bis 2022 um die 35.000 Todesfälle auf sommerliche Hitze zurückzuführen sind. Das ist doch einfach heftig.
Dennoch, Paris gilt in Europa oft als Referenz für, wie man es eigentlich machen sollte, hin zu einer gerechten und klimaangepassten Stadt. Wenn es um klimagerechte Transformationen in Großstädten geht, dann wird vor allem auch immer Anne Hidalgo als Bürgermeisterin angeführt. Autofreie Straßen, Schulhöfe als Oasen, schwimmende der Seine, das sind die Projekte, die sie angestoßen hat und als strukturelle Veränderungen vorangetrieben hat. Wir wollen auf die Stadt und einige Initiativen unter Anne Hidalgo schauen. Autofreie Uferpromenaden, begrünte Schulhöfe als natürliche Klimaanlagen, dass man in der Seine wieder schwimmen kann. Das waren die Schritte zu einer kühlenden, atmenden Metropole. Aber was sagen denn eigentlich die Akteurinnen dazu, die selbst an diesen Prozessen gearbeitet haben? Eitan Levy ist Co-Gründer und CEO von Roofscapes, einem Unternehmen, das ungenutzte Dachflächen in Paris in zugängliche Grünräume transformiert. Er beobachtet die Stadtentwicklung aus nächster Nähe.
In the last years, I think in Paris and more globally, there's obviously been more awareness around climate change, around its acceptance, of course, about ways to reduce human impact on climate, and at the same time, ways to increase the adaptation of human beings and human environments when we need to deal with climate change. So that's a bit what we've been observing. What's really accelerated in the past few years, I think, is around three main aspects, I would say. One around mobilities and basically having more carbon-free mobilities, so more bicycles, is everything related to building adaptation, more insulation, new ways of heating and cooling down buildings. I think the past mayoral term has really showed actual evolution in the public space as well as in the adaptation of buildings themselves. So that's very nice and very important. And we're lucky to have this vision for climate at the city level.
Clémence Alter-Begoiti ist Designerin und Künstlerin. Sie arbeitet an Mikroarchitekturen, die auf Hitze, Wasser und Schatten reagieren. Als Pariserin erlebt sie die Veränderungen der Stadt auch aus dem Alltag heraus.
Anne Hidalgo, she really did like enormous work on like making that certain streets are just not accessible to private cars anymore. That's like one of the biggest change. I think another one is the access to like swimming that arrived with the Olympic Games. And now last summer, you've probably seen pictures, but like I haven't done it yet. But there are like the possibility to go and swim in the Seine, which is like really nice in summer when you can't like go away and like it gets really warm and then like it's just like free public spaces and also free public experiences, because I think that's what's interesting regarding like living in a city, is that you have different experiences other than like shopping, you know.
Wir haben gehört, Paris und seine Akteure und Akteurinnen haben also einen klaren politischen Willen, die Stadt klimaresilient umzubauen. Und trotzdem zeigen sich im Alltag die Grenzen dieses Kurses. Zwei Stimmen, die genau benennen, wo die Transformation ins Stocken gerät, wo sie an Widerständen scheitert und wo die großen Bilder auf die harte Realität der Stadt treffen, hören wir jetzt.
Nicolas Roger ist Urbanist und Gründer von Une Autre Ville. Er arbeitet seit Jahren zur Frage, wie sich Paris klimatisch transformiert und wo die Strukturen des Wandels an ihre Grenzen stoßen.
And of course, you have limited money, because we're talking about transforming fundamentally transforming the city, transforming its maybe not its structure, but transforming its shape, its landscape, its architecture, most certainly. So it takes a lot of people to actually, you know, run in the same direction, go in the same direction, and this is probably the most tricky parts. I think Paris is actually good in announcing, you know, telling, you know, in storytelling and explaining what is the direction they want to. So it's really, and so they're doing their job as a political structure of imposing, giving a vision, imposing things. But what is still complicated is really put everyone in the same direction. And be sure that the good amount of money is actually put in this topic, and it's pretty complicated.
Roger benennt noch ein ganz konkretes strukturelles Hindernis: das historische Erbe der Stadt.
So in Paris, it's almost all of the city, because you have listed buildings everywhere. And there's a lot of conservatism among those architects des bâtiments de France. Because they really have this very architectural, the history of architecture, etc. So they really, they see themselves as the guardians of the temple of the face of the city itself. And when you talk about, insulation from the outside, when you talk about vegetation on facades, on rooftop, on roofs, etc., they are really like that. And so it's really, really complicated with them. So that's one of the big challenges, I think. It's not the only one, but it's one of the big challenges.
Also, Nicolas Roger hat es ja gerade auf den Punkt gebracht. Politischer Wille allein reicht nicht. Es gibt fehlende Abstimmung zwischen den Akteuren, knappe Budgets und das historische Erbe der Stadt macht's auch eben nicht einfacher. So werden zum Beispiel die ikonischen Zinkdächer zu Hitzefallen, die sich bei 40 Grad Außentemperatur bis zu 85 Grad aufheizen können. Und Behörden blockieren eben oft Begrünungen, führen sich ein bisschen als Hüter des Tempels auf. Diese Reibungspunkte machen klar, die Transformation der Stadt ist ambitioniert, aber vulnerabel. Genau darum geht's im nächsten Kapitel. Wo spitzen sich die Konflikte eigentlich zu?
Ganz klar im sozialen Bereich. Paris hat früh mit der Transformation zur grünen Stadt begonnen. Ein Beispiel, die Promenade Plantée. Der begrünte Gehweg entlang der ehemaligen Ringbahnstraße im 12. Arrondissement. Was als Stadtentwicklungsprojekt startete, hat das Quartier grundlegend verändert. Und die Mietpreise gleich mit dazu. Die Olympischen Spiele 2024 haben weitere Transformationsprozesse angestoßen, teilweise auch Gentrifizierungsprozesse angestoßen, vor allem in Saint-Denis und in Banlieues. Die Frage, die sich stellt, wer profitiert denn eigentlich davon, wenn eine Stadt grüner, schöner und kühler wird? Und wer profitiert vielleicht eben auch gar nicht davon. Dazu hören wir jetzt Joan Marie, Architekt bei Chartier d'Ali Architects.
Yeah, I think that the main issue in Paris is how you can get an affordable houses. If you are in a public or social houses, they can say to you, go away, or I don't know, you can stay for how long you want. So if you are improving the public space and stuff like that, it's cool for you. But if you are in like in a private houses, the rents go up. Most of those invest, it's benefits to the owner of the apartments or the company owner of apartments and stuff like that, because it's about the housing market. Mm-hmm. And so we consider the houses like if it's like banana or I don't know, not as something very particular and specific, and like the people that are more wealthy or they take more benefit of that because they can afford what the city offers to us. Even if you want to come and just take a coffee or stuff like that, the price will be higher and higher. So it's like a snake, you know? No.
Nicolas Roger, den wir vorhin schon gehört haben, ordnet diesen Prozess historisch ein, am Beispiel der Promenade Plantée.
At the beginning, it was really a project of urban regeneration. And it was also an opportunity to build around because they had this land opportunity with this viaduct and the line. Of course, now you can say that it's an asset for climate change, but at the beginning it was just a nice landscape project and an urban regeneration project because this part of Paris was a bit it's very, it was very popular, very poor, a lot of old buildings, a lot of refurbishment to do, so they demolished a lot also around the Viaduc des Arts, it's called Viaduc des Arts. Around it, they demolished a lot and they built a lot of new buildings, more modern, and to also attract different kind of population. So it's typical, gentrification projects. Well, in Paris, you always have these old projects and for a long time now, you have this, you still have some social mixity targets, and especially you cannot, you have a lot of public social housing being built.
Also, das ist ja wirklich eine schwierige Gemengelage. Also für mich ein ziemlich eindrückliches Beispiel für diesen Konflikt, den es eben gibt, ist, was mit dem Olympischen Dorf in Saint-Denis passiert ist. Beziehungsweise, das wurde uns ja so präsentiert, dass es eins der zentralen Nachhaltigkeitsprojekte der Spiele ist. Aber wenn man mal schaut, was vorher da stand, das waren nämlich mal Sozialwohnungen und die kommen einfach nicht zurück. Die sind jetzt nicht wieder da. Stattdessen ist jetzt geplant, dass man ein neues und modernes Stadtviertel dort errichtet. Und das macht natürlich schon die Frage auf, wer profitiert und wer verliert nach solchen Großereignissen.
Was uns bei Paris besonders beschäftigt hat, ist, dass die Stadt zeigt, was möglich ist. Politisch, planerisch, räumlich. Veränderung wurde angestoßen und umgesetzt. Hidalgo hat echte Veränderungen gemacht, spürbar in der Stadt. Auch wenn sich da sehr viele Leute drüber aufgeregt haben teilweise. Man hört schon auch immer wieder, boah, als ich mal vor 10 Jahren in Paris war und jetzt, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie das mal war, weil jetzt mit diesen ganzen Fahrrädern und so weiter, die Stadt hat sich wirklich verändert. Die Frage bleibt, kann eine Stadt gleichzeitig grüner und gerechter werden? Also eine klimaresiliente Stadt für alle? Oder kauft sie sich Klimaresilienz auf Kosten derer, die sich die neuen Quartiere nicht mehr leisten können, die dann aus der Stadt verdrängt werden? Und was können wir als Bürgerinnen, Gestalterinnen, Planerinnen und engagierte Zivilgesellschaft daraus lernen?
Also für mich ist Paris ganz klar ein Beispiel dafür, dass grüne Stadtentwicklung eben nicht automatisch ein soziales Projekt ist. Kühle Räume, Grünflächen und saubere Luft, das sind halt keine neutralen Güter. Sie haben einen Preis. Und der entscheidet, wer bleibt und wer geht.
Ihr wollt mehr erfahren, wie Städte mit Hitze umgehen, groß und klein, mit mehr und mit weniger Spielräumen? Die Ausstellung Too Hot – Heiße Städte neue Wege läuft vom 20. Juni 2026 bis Februar 2027 im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main.
Und wenn ihr mehr hören wollt? In 3 Folgen beschäftigen wir uns mit 3 Städten, Frankfurt am Main, Lepaja und Paris. Sehr unterschiedliche Städte mit unterschiedlichen Antworten auf dieselbe Frage. Hört rein!
Konzeption und Moderation Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner von Kontextur. Schnitt und Produktion Isabel Wob. Aufnahmen der Snippets durch Studio Zentral Katharina Böttger, Jonas Malzahn und Matthias Schnell. Mit den Impulsen der Sprecherinnen Ethan Levy von Roofscapes, Clémence, Alta Begoiti, Designerin und Künstlerin, Nicolas Ruger, Uno Treville, Johann Marie, Chaté, Dolly Architects. Mit herzlichen Dank an das DAM, Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main.